Wir wollen uns in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder mal mit dem Unser Vater beschäftigen. Unter der Überschrift Beten machen wir eine Gottesdienstreihe bis letztlich im November, wo wir uns darüber Gedanken machen, was heißt beten, warum beten, wie beten. Und ich denke, das Unser Vater ist so eines der bekanntesten Gebete in der Christenheit. Wahrscheinlich wird es in ganz vielen Gottesdiensten jeden Sonntag gebetet. Wir haben nicht so die Tradition, dass wir es jeden Sonntag beten. Aber das heißt ja nicht, dass dieses Gebet nicht wichtig ist. Und ich glaube, dass das Unser Vater wie so ein Modellgebet ist, ein Lerngebet, an dem man selbst auch beten lernen kann. Und vielleicht denkt ihr, das ist ja komisch, beten lernen, beten ist doch ganz einfach, beten kann ja jeder, beten ist doch was Universelles. Ja, auf der einen Seite, das kann man sicher so sagen, gibt es eine universelle Art von Beten. Wahrscheinlich gibt es in jeder Weltreligion irgendwie das Gebet und es ist irgendwie so, in Notlagen tendieren wahrscheinlich viele Menschen dazu zu denken, da muss doch irgendjemand sein, der mir hilft und ihn mir helfen. Aber dieses Notrufgebet ist eigentlich nicht die Art von Gebet, die uns im Vater Unser vorgestellt wird. Ich habe euch versucht, ein Bild mitzubringen. Was ist denn das Vater Unser? Und das hier ist ein Werkzeugkasten, nicht meiner. Da stand Urs Forster vorne drauf, als er das euch die ganze Zeit gefragt hat. Das ist einer aus unserer Gemeinde, aber der Werkzeugkasten, der steht hier im Keller. Und mein Werkzeugkasten existiert praktisch nicht, weil ich nicht so praktisch begabt bin. Aber also meine Werkzeuge hängen einfach daheim an der Wand und wenn ich sie brauche, dann suche ich sie irgendwo. Genau. Das ist der Werkzeugkasten vom Urs, den er hier in der Gemeinde hat, weil er immer wieder mal was arbeitet. Und da sind wirklich Werkzeuge drin, mit denen kann ich nichts anfangen. Weil ich keine Ahnung habe, wozu die da sind. Der Urs ist Meister in Dingen reparieren, ich nicht. Ich habe schon als Kind, wenn ich mein Velo repariert habe, bin ich danach zum Velohändler gegangen, er hat es dann geflickt. Inzwischen bin ich da etwas besser, ich kann wenigstens Bremsbeläge bei unseren Scheibenbremsen wechseln und Schlauch austauschen und so, das kriege ich schon hin. Also ganz so schlimm ist es nicht. Aber was hat dieser Werkzeugkasten mit dem Vater Unser zu tun? Ich glaube, das Vater Unser ist wie so ein Werkzeugkasten, wo Jesus uns verschiedene Arten und Formen des Gebets vorstellt. Und wir werden uns im Laufe dieser Gottesdienstreihe mit diesem Reichtum des Gebets beschäftigen. Was ist Gebet? Wie funktioniert Gebet? Wir werden nicht einfach so durchs Vater Unser huschen, sondern werden intensiv uns zum Beispiel mit der Anrede Gottes beschäftigen. Vater, nächsten Sonntag werden wir einen Gottesdienst haben, einen speziellen Gottesdienst, wo nicht ich die Predigt halte, sondern jeder von unseren Gästen, von den Gottesdienstteilnehmern die Gelegenheit hat, sich selber mit dem Vaterbegriff auseinanderzusetzen. Wir haben angefangen, solche Gottesdienste für Bibelentdecker zu machen, weil wir davon überzeugt sind, dass jeder eigentlich ein Bibelentdecker sein sollte. Dass Bibellesen nicht was für Profis ist, sondern für ganz normale Menschen. Und wir wollen auch unseren Kindern zeigen, wie man Bibel lesen kann. Wir haben da so eine spezielle Methode. Beledesu BH heißt die. Ich erkläre es euch jetzt nicht, dann müsst ihr nächsten Sonntag kommen. Meine Tochter ist schon ganz stolz, dass sie das jetzt inzwischen so schnell auswendig kann. Beledesu BH ist nicht kompliziert. Wenn es euch interessiert, könnt ihr mich auch persönlich fragen. Aber wir werden sozusagen Kleingruppen machen und in den Kleingruppen miteinander Bibel lesen. Unterschiedliche Art und Weise werden wir darüber nachdenken, was heißt es denn, dass wir zu Gott Vater sagen können. Ein bisschen was werde ich dann gleich auch noch andeuten. Und in 14 Tagen machen wir einen praktischen Gebetsgottesdienst. Uns liegt's am Herzen, dass wir nicht nur hier Gottesdienste machen oder Gemeindearbeit für Erwachsene, sondern auch für Familien. Und in 14 Tagen machen wir einen Gottesdienst, wo wir einen Gottesdienst gemeinsam machen, auch wieder mit den Kindern. Und wir werden einen Gebetsparcours haben in unserem Gebäude und man wird dann unterschiedliche Arten von Gebet ausprobieren und praktizieren können. Und danach gibt's dann auch mal wieder einen normalen Gottesdienst. Ist schon so, aber diese speziellen Gottesdienste liegen mir sehr am Herzen, weil wir wollen hier nicht nur frontal von Jesus erzählen, sondern wir möchten euch auch ermutigen, persönlich Bibel zu lesen, zu beten, und deswegen wählen wir dann ab und zu auch andere Formen. Und ich lade euch ein, euch auf diese Gebetspredigtreihe einzulassen, auf diesen Werkzeugkasten. Und heute möchte ich gerne damit starten, dass ich überlege, warum beten. Und dieses Thema ist vielleicht für manche eben ein bisschen komisch. Ich meine, vielleicht braucht jemand gar keinen besonderen Grund, um zu beten. Vielleicht denkt er, mir geht's so schlecht. Ich muss ja beten. Ich muss doch das loswerden. Aber so bei der Predigtvorbereitung habe ich gemerkt, wie wir beten hat ganz viel entweder damit zu tun, wie wir uns selbst verstehen und welche Sicht wir von Gott haben. Und so dieses Notrufgebet, dass wir in schlechten Situationen schnell mal was loswerden müssen und sagen, Gott, jetzt musst du da eingreifen, ich bin hier am Limit. Das zeigt ja so ein bisschen, dass wir das Bild haben, ja, dass er dann für uns da ist und dann für uns zuständig ist, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Dass wir eigentlich versuchen, so weit wie möglich alles selber zu machen. Und nur wenn wir nicht mehr weiterkommen, dann wenden wir uns an irgendeinen Gott. Dieses Notrufgebet setzt ja auch nicht voraus, dass wir irgendwas über Gott wissen. Oder so Stoßgebete, dafür müssen wir nicht in die Kirche gehen. Dafür braucht man auch keinen Gebetskurs, da muss man wahrscheinlich auch nichts lernen. Stoßgebete oder so Stoßseufzer, die kann eigentlich jeder loslassen. Aber das Spannende ist ja, dass Jesus auf eine andere Art und Weise gebetet hat, wie die Menschen damals. Ich finde es immer wieder beeindruckend, dass seine Jünger, also Jünger waren Schüler von Jesus, die mit ihm durch die Gegend gewandert sind und von ihm unterrichtet wurden, dass seine Jünger irgendwann sein Gebetsleben beobachtet haben und gesagt haben, Herr Jesus, bring uns doch bitte beten bei. Ihr seht es da auf dem Zettel, den ihr am Eingang bekommen habt, oder den ihr auch gerne später noch mitnehmen könnt, so dieser erste Vers hin, der oben steht, Lukas 11, Vers 1, da heißt es, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet, darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Und sie scheint so den Eindruck zu haben, Jesus hat ihnen beim Beten noch was beizubringen. Wenn man sich dann die Bibel weiter anschaut und mal überlegt, was denn Petrus und Paulus und die anderen Jünger dann so mit dem Beten erlebt haben, dann würden wir sagen, oh, das würde ich eigentlich gern auch mal erleben, oder? Ich meine, der Paulus hat Leute vom Tod auferweckt, die Gemeinde hat erlebt, wie der Petrus aus dem Sicherheitsgefängnis von Herodes herausgeführt wurde, und während sie Gebetsstunde gehalten haben, stand er auf einmal vor der Tür. Die haben Krankenheilungen erlebt. Und aber wisst ihr, alles hat damit begonnen, dass die Jünger irgendwann mal zu Jesus gesagt haben, Herr, lehr uns beten. Und deswegen liegt auf der Beschäftigung mit dem Gebet viel Segen. Wollen wir auch beten lernen? Sind wir uns auch bereit, von Jesus zeigen zu lassen? Als Antwort auf diese Bitte gibt Jesus seinen Jüngern das Vaterunser oder das Unservater. Ab Lukas 11, Vers 2 kommt dann das Vaterunser. Das Ende vom liturgischen Vaterunser, dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, taucht wahrscheinlich nicht in den Originaltexten auf. Es gibt ein paar spätere Handschriften, die das haben, aber wahrscheinlich ist es nicht original von Jesus. Aber der Anfang, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das sind die Dinge, die Elemente, die Jesus weitergibt. Und es gibt zwei Stellen im Neuen Testament, wo das Vaterunser vorkommt. Lukas 11 und Matthäus 6. Und der Text, der direkt vor Matthäus 6 beim Vater Unser steht, der ist als zweiter Text auf eurem Blatt abgedruckt. Und wenn wir diesen Text lesen, dann merken wir, dieses Warum beten ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich und das Wie beten ist vielleicht auch gar nicht so selbstverständlich. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 1, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Das ist cool, dass Jesus das schon früher gesagt hat. müssten die Kirchen eigentlich schon lange verstanden haben, aber irgendwie scheinen wir Kirchen damit ein bisschen Probleme zu haben. Aber Jesus war das eigentlich ein wichtiges Anliegen. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Und dann bringt er verschiedene Beispiele aus der damaligen Religiosität und ein Beispiel ist das Gebet. Deswegen habe ich ein paar Verse übersprungen. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Und dann beginnt er, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel. An der Stelle breche ich den Text ab. Warum beten? Ich meine, wenn man sich den letzten Vers, den Vers 8, nochmal genauer anschaut, da sagt Jesus, macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor er ihn darum bittet. Warum eigentlich beten, wenn schon Gott schon weiß, wofür ich ihn bitten soll? Ist irgendwie komisch, oder? Also warum denn eigentlich beten, wenn er doch weiß, was ich brauche? Warum denn eigentlich beten? Ich meine, Jesus sagt sogar, Kapitel später, Matthäus 7 heißt zum Beispiel, bittet, so wird euch gegeben. Ja, aber was hat es für einen Sinn, wenn ich ihm keine Neuigkeiten erzähle? Warum hat Gebet so einen Stellenwert? Warum soll Gebet so wichtig sein? Ich meine, wie stellen wir uns Gott vor, oder? So nach dem Motto, ich erfahre, dass irgendjemand von unserer Gemeinde im Spital ist, nehme irgendjemand, der kürzlich im Spital war, der Edwin, oder? Ist immer noch. Ich dachte, er ist in der Reha. Ja, er ist in der Reha, okay. Aber nicht mehr akut im Spital, aber so nach dem Motto, ich krieg gerade mit, er liegt akut im Spital und dann sagst du, bet doch für den Edwin, sage ich, ja klar, mache ich und dann bete ich und was passiert dann im Himmel? So nach dem Motto, oh, danke Daniel, dass du mich an Edwin erinnerst. Hey, das hätte ich jetzt fast vergessen, dass der im Spital liegt. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Ich glaube, wie wir beten, warum wir beten, was wir beten, wann wir beten, hat ganz viel damit zu tun, welche Vorstellung wir von Gott haben. Welche Vorstellung wir vom Gebet haben. Welche Vorstellung wir von uns haben. Ist Gebet sozusagen die Erinnerung daran, dass ich, ist es die das Werkzeug, dass ich Gott an das erinnere, was er mir versprochen hat, oder ihm zeige, was ich noch brauche, ihm präsentiere meine Liste und sage, hier, das brauche ich? Oder ist es, was ist Gebet? Jesus sagt ja in Vers 7, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Er sagt, es gibt Menschen, die Gott nicht kennen. Die beten auch irgendwie. Aber die meinen vielleicht, dass sie Gott überzeugen müssen, dass sie Gott was aufschwätzen müssen, dass sie Gott was abringen müssen, dass sie Gott sozusagen dazu zwingen müssen, jetzt endlich was zu tun. Aber er sagt ja, diese Art von Gebet basiert auf einem Bild von Gott, was eigentlich nicht sehr ausgeprägt ist. Und er spricht in den Versen davor, so als positive Anweisung, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Ich glaube eigentlich, dass diese Vateranrede im Neuen Testament nicht nur für das damalige Judentum, sondern auch für unsere ganze Welt revolutionär ist. eben, wir wollen das nächsten Sonntag genauer anschauen, aber vielleicht schon jetzt, es gibt eigentlich nur einen Menschen in unserem Leben, zu dem wir Vater sagen. Und die Vorstellung, dass man zum lebendigen Gott, zu einem Gott, der alles geschaffen hat, dem nichts aus der Hand gleitet, der vollkommen perfekt ist, dass man zu dem Vater sagen darf und in so einer vertrauten Art und Weise mit ihm reden kann, wie man mit einem persönlichen Vater redet, das ist eigentlich was Spektakuläres. Er sagt, ihr betet ja nicht zu einem unbekannten Gott, sondern ihr redet zu einem Vater. Und so beginnt ja dann auch das Unser Vater oder Unser Vater im Himmel. Und die, warum also beten? Ich glaube, dass Beten, und ich habe euch hier einen Vers, ein Zitat abgedruckt von Tim Keller, Timothy Keller, das ist das zweite Zitat. Beten ist die Fortsetzung eines Gesprächs, das Gott durch sein Wort und seine Gnade begonnen hat und das nach und nach zu einer vollen Begegnung mit ihm wird. Beten ist die Fortsetzung eines Gesprächs. Beten ist nicht, dass ich Gottes Tür einrenne, sondern beten ist, dass ich Gott antworte. Beten ist, dass ich auf das eingehe, was Gott mir schenkt, was Gott mir gibt, was Gott mir erklärt. Beten ist nicht, dass ich sozusagen meine Bittstellungen im Himmel abliefere, Leitsordnerweise oder Mega-Gigabyte-weise. Möglichst laut, möglichst lang, möglichst viel, möglichst oft. Sondern beten ist, dass ich meinem Vater im Himmel begegne, dass ich mir Zeit nehme für das Gespräch mit ihm, dass ich mich mit ihm austausche. Beten, sagt Timothy Keller in dem zweiten Zitat, dieses Beten ist kein Notruf und kein Wabonk-Spiel. Ich habe nachgeschaut, damit ist Wagnis gemeint. Der Heilige Geist gibt den Gläubigen vielmehr eine existenzielle innere Gewissheit, dass ihre Beziehung zu Gott nicht mehr von ihrer Leistung abhängt, wie etwa in der Beziehung zwischen einem Arbeitnehmer und seinem Vorgesetzten, sondern von Gottes Vaterliebe. Ich habe mir überlegt, wie das manchmal bei uns am Esstisch läuft. Ich weiß nicht, wie alt eure Kinder sind oder ob ihr schon mal bei uns zum Essen wart. Wahrscheinlich, wenn Gäste da sind, erinnern sich unsere Kinder an all das Ding, an all die Erziehungsregeln, die ich ihnen versuchen oder wir ihnen versuchen beizubringen. Aber ganz häufig, wenn wir so alleine essen, oder also wir versuchen gerade unserem Zweijährigen beizubringen, ganze Sätze zu sprechen. Es gibt bei uns zum Beispiel die Regel, dass der Noah, dass der Silas, der ist über zwei, dass er erst ein ganzes Brot essen muss, bevor er ein Gakko bekommt. Oder? Der Gedanke dahinter ist, dass er sonst das Brot nicht isst und sich vom Kakao ernährt. Und das funktioniert recht gut. Und wenn er wenn er das Brot gegessen hat, dann fängt er an und sagt, Gakko. Aber nicht nur einmal, sondern im Abstand von 2 Millisekunden. Gakko, Gakko, Gakko. Und dann sagen wir mal, jetzt machst du bitte den ganzen Satz. Darf ich ein Gakko haben? Bitte. Und das ist aber nicht nur er, oder? Also wenn meine Kinder was von mir wollen, dann kann es auch sein, dass es hier neben mir so im Staccato Papa, 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 Papa. Irgendwie haben meine Kinder wahrscheinlich manchmal den Eindruck, sie müssen sich den Weg zu meinem Ohr bahnen und meine Aufmerksamkeit erringen. Stellen wir uns Gott auch so vor, dass er eigentlich abgelenkt ist und dass wir uns ihm erst unsere Aufmerksamkeit erkämpfen müssen? Oder sitzen wir auf dem Sofa gemeinsam mit unserem himmlischen Vater und er ist bereit, uns zuzuhören und uns alles zu geben, was gut und richtig und wichtig für unser Leben ist. Warum beten? Wieder ein Beispiel aus unserer Familie. Wenn wir am Frühstückstisch sitzen, dann weiß ich natürlich genau, dass mein Sohn irgendwann die Butter braucht. Aber es ist nicht so, dass ich ihm immer gleich die Butter gebe, wenn ich erkenne, er braucht die Butter. Es ist auch nicht so, dass er gelernt hat, stumm zu warten auf die Butter, sondern dass er gelernt hat, er darf das sagen. Oder wenn er noch Hunger hat und so, seine Anliegen mit uns teilen. Weil das Teil unserer Familienkultur ist. Weil das Teil unserer Beziehung ist. Weil das Teil unserer Gemeinschaft ist. Und nicht nur bei der Butter, sondern auch, wenn er Hilfe braucht, bei Mathehausaufgaben oder bei Französisch muss er, aber Mathe helfe ich ihm gerne, oder bei anderen Dingen, sondern dass wir miteinander reden, oder? Und ich glaube, beten, warum beten? Beten ist Ausdruck, deshalb ist dieses fettgedruckte Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der ja durch die Nazis verfolgt und hingerichtet wurde, der hat mal geschrieben, beten heißt ja nicht einfach das Herz ausschütten, sondern heißt mit seinem erfüllten oder auch leeren Herzen den Weg zu Gott finden und mit ihm reden. Das kann kein Mensch von sich aus. Dazu braucht er Jesus Christus. Und deswegen hat Beten ganz viel mit der Taufe zu tun. Die Taufe bringt zum Ausdruck, wie unser Leben mit Jesus angefangen hat, nämlich damit, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, für uns gestorben ist, vor 2000 Jahren, ja? Aber das kann heute für uns noch Bedeutung haben, wenn wir uns persönlich darauf einlassen. Und diese persönliche Beziehung mit Gott, die beginnt mit einem Gebet. Dass ich ihn einlade und sage, Jesus, sei du Herr meines Lebens, vergib mir meine Schuld. Heiliger Geist, komm du in meinem Leben, sei du der Vater, ich freue mich mit dir zu leben. Solche Gebete beginnen Beziehungen. Das ist wie bei unserer Freundschaft auch, oder? Als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich sie gefragt, ob sie meine Freundin sein möchte. Und ich habe sie irgendwann gefragt, ob sie mich heiraten möchte. Wir beginnen Beziehungen mit Gespräch. Nicht mit Ritualen. Die Hochzeit ist das Ergebnis unserer Beziehung, aber nicht die Grundlage unserer Beziehung. Beten heißt, dass Jesus den Weg zu mir gebahnt hat und dass ich mit meinem erfüllten oder auch leeren Herzen den Weg zu Gott finden und mit ihm reden kann. Warum beten? Weil es die Gelegenheit ist, Zeit mit Gott zu verbringen. Zeit mit einem Vater, der mich liebt. Zeit mit einem Vater, der bereit war, seinen Sohn für mich zu geben. Zeit mit jemandem, der danach sehnt, dass es mir gut geht, dass er mir hilft. Warum beten? Ich finde, ein zweiter Grund zu beten ist auch, weil Jesus versprochen hat, wenn wir beten, zu antworten. Er hat gesagt, wenn du dir Zeit nimmst, um das, was dich beschäftigt, vor Gott zum Ausdruck zu bringen, dann wirst du eine Reaktion bekommen. Und das hat nicht nur was mit Höflichkeit zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass wir Gott Raum geben, in unserem Leben zu wirken. Wer nicht betet, der braucht Gott ja nicht, oder? Der kann alles alleine. Und warum wir beten, hat ganz viel damit zu tun, wie wir uns selbst sehen. Brauchen wir Gott? Wollen wir, dass Gott Einfluss nimmt in unserem Leben? Wollen wir, dass er was verändert? Wollen wir, dass er uns prägt? Wollen wir, dass er was wegnimmt? Wollen wir uns, dass er was hinzufügt? Dass wir Gott Einfluss geben? Und das ist das, was ich immer wieder merke. Wenn ich anfange zu beten, verändert sich mein Leben. Martin Luther hat mal gesagt, das habe ich extra versucht nachzulesen, nachzuschlagen, selbst in der ältesten Werksausgabe habe ich es gefunden, irgendwo im Internet. Martin Luther hat tatsächlich zu diesen Bibelversen gesagt, es geht beim Beten nicht so sehr darum, dass wir Gott unterrichten, wie es uns geht, sondern dass wir uns unterrichten, wie gut Gott es mit uns meint. Und dass wir mehr über Gott lernen. Beten ist Gott suchen, Beziehung pflegen, antworten, Gott Einfluss geben. Und das Letzte, was ich heute Morgen noch betonen möchte, und dann bin ich schon am Ende, ist, ich glaube, Beten hat eben ganz viel damit zu tun, wie wir uns als Christen verstehen. Und ich will das so ein bisschen karikieren. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir meinen, Christen, das sind so die jetzt auf dem Sofa Gottes sitzen mit einer Packung Chips, oder? Da vorne läuft das Fernsehprogramm und wir sitzen da und knabbern genüsslich an unserem Snack und sehen da im Gottesdienst, im Fernsehen wird übertragen, ja, irgendwo in Timbuktu oder in Japan, da sind 5 Leute zum Glauben gekommen. Wir sagen Halleluja, verschütten vielleicht ein paar Chips, nehmen aber wieder Platz auf dem Sofa. Und wenn die Chips leer sind, dann nehmen wir unser Telefon und sagen, Herr Jesus, ich bräuchte unbedingt noch eine gescheite Pizza, so eine Pizza mit Segen und Vollmacht und Salbung. Und lass mir die doch bitte liefern, frei Haus. Und dann sehen wir wieder im Fernsehen so eine richtig gute Predigt, oder die uns so berührt, und wir könnten heulen, und neben uns liegen Haufen von Taschentücher, weil Gott einfach zu uns gesprochen hat. Ist das Christsein? Vielleicht gibt es Momente im Christsein, im Leben mit Jesus, die so sind. Aber Paulus sagt mal, wir sind Mitarbeiter Gottes. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Jesus hat seine Jünger nicht zu Menschen erzogen, die Platz nehmen auf dem Sofa und zuschauen, wie er die große Karriere macht. Sondern Jesus hat seine Jünger ermutigt, selber zu predigen, selber zu heilen, selber Menschen zu befreien, selber zu teilen. Er hat sogar extra diese Welt verlassen und hat den Heiligen Geist geschickt, damit wir seine Mitarbeiter werden können, damit wir seine Jünger sein können. Und ich kenne keine Definition von Christsein, die ausschließlich darin besteht, dass ich die Segnungen Gottes für mich selbst genieße. Ich kenne kein Leben als Christ, was nur angenehm und schön und bequem ist. Sondern Christsein heißt, dass ich mich dem aussetze, was Gott in dieser Welt vorhat. Dass ich mich ihm zur Verfügung stelle. Und jetzt fragst du mich, warum beten? Als Mitarbeiter Gottes will ich doch beten, damit er Einfluss gewinnt. Nicht nur auf mich, sondern auch auf andere. Dass er mich und andere prägt. Dass ich erkennen kann, was er will, dass ich mit ihm rede, dass ich mit ihm Zeit verbringe. Dass ich eben nicht an meinen Chips verfette, sondern dass ich erkenne, wo ich gefragt bin. Mitarbeit beginnt beim Gebet. Andere Menschen brauchen mein Gebet. Und ich habe die Gelegenheit, mit meinem Gebet andere Menschen zu segnen. Warum beten? Ich hoffe, meine Predigt macht euch ein bisschen Lust auf die nächsten Gottesdienste. Ich glaube, beten, das ist ein Privileg. Beten ist eine Chance. Und ich lade uns ein, die nächsten Lieder auch als Gebet zu singen. Ich lade uns ein, die nächsten Lieder als persönliches Gebet zu Gott zu singen. Uns vorzustellen, dass er uns hört, wenn wir singen. Vielleicht wollen wir nicht singen, vielleicht wollen wir leise beten, auch das ist möglich. Es braucht keine langen Gebete. Es braucht keine perfekte Gebetsshow. Sondern es braucht die Offenheit, zum Vater zu gehen und zu sagen, hier bin ich. Mit meinen Fragen, mit meinem Frust, mit meinen Zweifeln, mit meinen Hoffnungen, mit meiner Freude, mit meiner Sehnsucht. Und ich strecke mich danach aus, dir zu begegnen. Vater, es ist wirklich schön, dich zu kennen. Mein Leben ist reich geworden durch die Begegnung mit dir. Du gibst mir so viel Grund zur Dankbarkeit, zur Freude, Gelegenheit, Dinge auszuprobieren. Du fängst mich auf, wenn ich scheitere. Du streckst die Hand schon aus nach mir, bevor ich dich überhaupt suche. Du bist geduldig und freundlich, barmherzig und gnädig, großzügig und überraschend, kreativ und einzigartig. Amen.